Es liegt in deiner Hand, ob ihr in eurer Familie ständig Ärger oder ob ihr es nett miteinander habt. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, dass du meiner wundervollen Gesprächspartnerin Gabriele und mir heute deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, herzlich willkommen, Gabriele. Wie schön, dass du heute hier bist.
Ja, hallo Silvia. Ich freue mich auch.
Ja, wir hatten gerade schon ganz viel zu lachen in dem Vorgespräch und sind beide bester Laune und haben gerade schon gesagt, hoffentlich gibt es keine Riesenlachsalbe. Wobei, das ist ja auch schön. Dann können alle mitlachen. Genau. Bevor wir jetzt allerdings inhaltlich einsteigen, wie immer, wenn du den Podcast schon mal gehört hast, dann weißt du es ja, geht es mir darum, erstmal so den Alltag ein bisschen zu bremsen und runterzufahren, sodass du ganz bei dir ankommen kannst und dann voller Bewusstheit aus einer ganz klaren, bewussten Entscheidung heraus diese Podcast-Folge anhören kannst. Und ja, Gabriele hat sich auch bereit erklärt, ihre Art, wie sie es macht, wenn sie merkt, sie ist nur noch so im Machen und Tun und Reagieren, wieder bei sich anzukommen, das heute mit uns zu teilen. Deswegen übergebe ich jetzt an dich, Gabriele, und mache natürlich gerne auch selber mit, bei was auch immer du uns jetzt zeigst.
Genau, wenn ich merke, es wird mir zu viel, dann denke ich mir, jetzt mache ich eine Pause. Und in der Pause versuche ich erstmal durchzuatmen, die Augen vielleicht zu schließen. Und dann spüre ich, wie mein Herz schlägt oder wie mich was aufregt. Und ich versuche darüber meinen Atem zu spüren, wie die Luft einströmt und wieder ausströmt. Ein tiefes Durchatmen und ein entlastendes Ausatmen. Ich spüre meine Füße auf dem Boden. Hier stehe ich. Hier bin ich. Einatmen. Ausatmen. Alles ist gut. Und so bin ich wieder ein bisschen mehr bei mir angekommen.
Ja, danke. Ich auch. Noch mehr. Ja, ich will an der Stelle auch nochmal diese ganz tiefe, oder es ist fast schon ein Appell, wenn du das nicht in deinem Alltag drinnen hast, also du, die das jetzt hier hört, solche kleinen Augenblicke, wo du bei dir ankommst, probier das wirklich aus. Ich habe so viele Jahre das immer wieder überall gelesen und dachte mir, ja, das ist schon ganz nett und konnte mir einfach nicht vorstellen, was das für eine riesengroße Wirkung hat, sowas Kleines und Einfaches, so dass ich es einfach nicht gemacht habe. Und erst durch meine Meditationspraxis habe ich angefangen, solche kleinen Augenblicke auch in meinen Alltag zu integrieren und es verändert wirklich alles. Also ich merke es auch jetzt wieder, das ist irgendwie jetzt gerade wirklich so eine ganz wohlige Ruhe in mich eingekehrt und es kann sich ja jeder vorstellen, wie das auf die Kinder wirkt, wenn wir so durch unser Leben gehen. Und deswegen ja nochmal die Einladung, der Appell, integriert das wirklich in euren Alltag. Vielen Dank, liebe Gabriele.
Ja, gerne.
Ja, magst du erstmal so ein bisschen was von dir berichten? Wer bist du denn? Was machst du denn? Und was hast du zu teilen?
Mhm. Ja, ich bin 44 Jahre, ich muss schon mal rechnen. Habe zwei Kinder, die sind 12 und 8 und ein Mann, der ist Musiker. Ich selber bin Logopädin. Wir wohnen hier in Lindau, einen wunderschönen Ausblick auf den See und auf die Berge. Und als Logopädin arbeite ich in der Schweiz mit vor allem auch autistischen Kindern. Und meine Kinder gehen hier in Lindau auf eine freie Schule. Und da habe ich vor ein paar Jahren den Dialog kennengelernt. Das ist so eine Gesprächsform, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und ich mache mit der Silvia zusammen, habe ich die Meditation oder die Ausbildung immer mehr zu sich und ins Herz finden mit der Eva Maria zu Oberst entdeckt. Und das machen wir gern zusammen.
Ja. Und sehen uns heute das erste Mal so live auch. Und das ist gerade echt total schön. Ja, dieser Dialog, den du gerade angesprochen hast, das ist ja auch das, was du heute mit uns teilen willst, wodurch wir zu dieser Aussage, die ich am Anfang gemacht habe, gekommen sind, dass wir es in der Hand haben, ob wir eben im Alltag ständig rummeckern, streiten, Konflikte haben oder ob wir es nett miteinander haben. Das ist so eine schöne Formulierung von dir, die du gerade gebraucht hast. Einfach dieses, ja, einfach es nett miteinander haben. Auch schöner kann man es gar nicht sagen, finde ich. Genau, und da war jetzt im Vorgespräch noch, hatten wir noch drüber gesprochen, du hättest gerne das auch so formuliert oder dass ich das so formuliert hätte, wir haben es selbst im Herz. Mhm. Ob wir uns streiten oder ob wir es nett miteinander haben. Ich habe mich dann gegen diese Formulierung entschieden, weil ich finde, dass es ein bisschen Erklärung bedarf. Mhm. Und das wäre schön, wenn wir damit einfach einsteigen, dass du erklärst, was meinst du denn mit der Formulierung, wir haben es im Herzen, ob wir streiten oder ob es schön ist.
Genau, also ich finde einfach im Vergleich zu, wir haben es in der Hand, das klingt so nach machen und anstrengen und da müssen wir was dafür tun. Mhm. Und wenn man es im Herz hat, dann geht es leichter. Mhm. Und ich weiß, ich hatte einmal einen Moment, da waren meine Kinder noch klein, da lag ich im Bett und war total genervt oder gestresst und dachte mir, also so wollte ich eigentlich überhaupt nicht Mutter sein, das ist doch... Ich habe mir Muttersein irgendwie schön vorgestellt, dass das ein schönes Familiengefühl ist und ich finde das alles nur anstrengend und ich weiß gar nicht, wie ich das hinbekomme. Und ja, ich glaube, das ist einfach ein Bedürfnis von uns, also warum wir Familie oder Kinder kriegen wollen, dass es uns gut geht und dass wir es eben nett miteinander haben. Und als ich diesen Dialog kennengelernt habe, habe ich gemerkt, das ist so eine Gesprächsform, in der fühle ich mich pudelwohl. Also das ist so ein, da entsteht ein Wohlgefühl und was ganz Angenehmes. Und das habe ich so in mehreren Bereichen erlebt, auch wenn ich Meditation mache oder so. Aber gerade so in Gesprächen, was man ja im Alltag oft hat. Ah, ich hör dich nicht mehr.
Ja, ich habe leider gerade meinen Sohn bitten müssen, dass er sein Ding etwas leiser macht. Das mache ich jetzt auch gleich nochmal. Er hat mich nämlich nicht gehört.
Mhm. Alles gut.
So, jetzt bin ich wieder bei dir. Jetzt war ich so abgelenkt. Mhm. Hast du noch deinen Faden?
Ja, das ist ich, diesen, genau, im Dialog habe ich einfach kennengelernt, dass ich mich da so pudelwohl fühle mit anderen Menschen und im Gespräch und da geht es, ja, da habe ich einfach so ein Geborgenheitsgefühl oder da fühle ich mich so wichtig oder so angenehm, wie ich mich eigentlich gern fühlen möchte.
Wie viel Zeit war denn zwischen diesem Moment, von dem du gerade geredet hast, als du gemerkt hast, so willst du es nicht haben, und dem Moment, wo du den Dialog dann kennengelernt hast?
Ich glaube, dafür gingen schon noch ein paar Jährchen.
Und in dieser Zeit warst du auf der Suche. Du wusstest die ganze Zeit, so wie es ist, willst du es nicht, und hattest auch noch keine perfekte Lösung, wie es anders gehen kann.
Ja, also es war, ich glaube schon, dass ich, also die Meditation habe ich da auf jeden Fall schon entdeckt. Also auf der Spur war ich schon. Mhm. Also mich entspannen. Und also das Bedürfnis ist einfach nett mit den anderen zu haben. Das habe ich eigentlich schon lebenslang. Und ich glaube, deswegen habe ich halt auch versucht, mich zurückzuhalten, für Harmonie zu sorgen, so was man halt macht, damit man, also was, wie man halt meint, so kann ich das irgendwie herstellen. So ein gutes Gefühl, und in diesem Dialog habe ich das halt auch in so einer großen Gesprächsrunde erlebt. Das fand ich so schön.
Okay. Ja, also die Meditation und das mit dir arbeiten, das hat wahrscheinlich schon einiges an Ruhe und Gelassenheit in euer Familienleben gebracht. Und doch ist es immer ganz gut, dann nochmal irgendwie so ein Werkzeug für den Alltag zu haben. Also so geht es mir zumindest oft. Ja, jetzt verrat uns doch mal, ich denke, es sind alle jetzt schon ganz neugierig, und so richtig haben wir im Vorgespräch ja auch noch nicht drüber gesprochen, deswegen bin ich auch ganz neugierig. Was genau macht denn jetzt diesen Dialog aus? Also wie stelle ich mir das vor? Jetzt vielleicht erstmal ganz, ganz praktisch.
Also so wie ich den Dialog kenne, da kommt man in einem Kreis zusammen, in einem Stuhlkreis, und man hat eine schön gestaltete Mitte, die irgendwie, auf die man gerne guckt. Das sind Blümchen oder irgendwie was, ein schönes Tuch, da steht eine Klangschale. Also es ist wie so ein Punkt, auf den man gerne schaut, so wie man einfach auch gerne auf ein Feuer schaut. Es kann auch ein Feuer sein, das in der Mitte steht. Und diese Mitte finde ich so wichtig, weil man sich beim Sprechen dann auch auf diese Mitte konzentriert, und man bleibt beim Sprechen eher bei sich und ist nicht so abgelenkt von den Reaktionen der anderen oder also das ist so als Fokus ganz schön. Und dann steht so über dem Dialog das Zitat von Rumi, das heißt, jenseits von richtig und falsch gibt es ein Feld, dort möchte ich dir begegnen. Und der Dialog versucht halt, dieses Feld sozusagen herzustellen. Und dann wird bei jedem Dialog, auch wenn die Teilnehmer den schon gut kennen oder den schon oft gemacht werden, werden immer die Regeln nochmal, die Gesprächsregeln oder die Anregungen, wie man das Gespräch führen soll, das wird immer nochmal erklärt oder in Worte gefasst. Und dazu gibt es so bildhafte Symbole. Zum Beispiel ist eins, dass man sich sehr im Zuhören versucht zu üben. Das ist eigentlich der Hauptanteil im Dialog. Und dass man seine eigenen Gedanken und Ideen und Empfindungen und Impulse, die man so hat, sobald der andere was erzählt, auf eine imaginäre Wäscheleine hängt.
Deine eigenen.
Genau. Okay. Also dass man zum Beispiel erzählt irgendjemand von Italien, vom Urlaub, und dann denkt man sich, ach, da war ich doch auch, und da habe ich das und das erlebt. Und das gibt es halt im Alltag oft. Der eine sagt, ich war in Italien, und der andere erzählt einem sein Urlaubserlebnis. Und dass man dann, also da halt, dass der von dem Thema anfängt zu sprechen, dass der auch zu Ende sprechen kann. Und da gibt es im Dialog dann auch einen Redestein, den man in die Hand nimmt, dass das einfach gewährleistet ist, ich spreche jetzt von meinen Erfahrungen und meinen Empfindungen, und der andere, der auch Italien-Reisen-Ideen oder Erlebnisse hat, hängt seine Geschichte erstmal an die Wäscheleine, macht sich sozusagen nochmal frei und hört dem anderen zu und vertraut auch darauf, dass was ich jetzt eigentlich auch wahnsinnig gern erzählen würde oder was mir jetzt wichtig wäre, das kann ich später immer noch anbringen. Wenn es wichtig genug ist, dann kommt mir das wieder in den Sinn. Weil manchmal hat man auch das Gefühl, ich möchte es unbedingt, das ist mir zu wichtig, ich möchte es sofort sagen, sonst vergesse ich es. Und dass man da einfach so vertraut, hängt es auf die Wäscheleine, und wenn es später wirklich noch wichtig ist, dann kommt es von ganz allein wieder. Und wenn es gar nicht so wichtig ist, dann ist auch egal.
Ja, es ist total spannend, weil ich gerade gestern mit unserer großen Tochter da lang drüber geredet habe, weil ihr das eben auch auffällt bei ihren Freundinnen, dass ganz oft, wenn eine was erzählt, eine andere dann gleich ihre Erfahrungen reinbringt und damit der Ersten quasi vollkommen den Platz stiehlt. Sie leidet da sehr drunter und weiß gar nicht so richtig, wie sie damit umgehen kann. Und sowas ist natürlich wundervoll. ja, da, was soll ich sagen, so diese klaren Regeln zu haben, denn die bringen eben genau die Sicherheit. Also das tue ich ja nur eben, was du gerade gesagt hast, aus dieser Unsicherheit heraus, ich könnte zu kurz kommen. Und wenn ich weiß, es gibt diese Regeln, dann kann ich auch darauf vertrauen, ich habe dann auch meinen Raum.
Ja. Total. Und es gibt halt einfach so gewisse Typen. Also die einen, die können halt schnell das Gespräch an sich reißen und die Zeit für sich vereinnahmen. Und die anderen, die eben eher zuhören, aber eigentlich auch gern was erzählen würden. Und das finde ich halt so im Dialog schön, dass das auf so eine gleichberechtigte Form dann kommt. Dass auch der, also es, beim Gespräch selber geht es auch darum, dass jeder die Verantwortung dafür trägt, dass die Redebeiträge gleich lang sind oder ausgewogen sind. Also wenn ich den Stein in der Hand habe, dann weiß ich, ich beanspruche jetzt die Zeit. Und ich muss den auch wieder ablegen, damit die anderen in der vorgegebenen Zeit, man sagt so eine Dreiviertelstunde, geht meistens ein Dialog, dass einfach alle drankommen, dass das ausgeglichen ist. Und das trage nicht ich als Dialogbegleiter die Verantwortung, die da, also dass ich dafür sorge, sondern dass einfach jeder, der mitmacht, diese Verantwortung trägt. Und auch das wird ausgesprochen.
Also ist dann auch eine Uhr präsent, dass jeder das auch im Blick haben kann.
Also es gibt normalerweise einen Zeithüter, also der achtet auf die Zeit. Mhm. Der dann am Schluss, einfach die letzten 5 Minuten, dann sagt so, jetzt haben wir noch 5 Minuten, jetzt hätten wir noch Zeit für 1, 2 Redebeiträge. Mhm. Also dass die sprechen, eigentlich also schon entlastet und keinen Stress haben, oh Gott, rede ich jetzt zu lang oder muss ich jetzt... dass da schon ein sehr gelassenes Wohlgefühl entsteht. Also die Zeit hat jemand anders im Blick, aber diese Verantwortung, das, man merkt es ja, rede ich jetzt ewig lang oder...
Okay, jetzt kommt mir gerade eine Frage in den Sinn. Es ist also schon so in diesem Dialog, dass die Redebeiträge relativ kurz sind, sodass es ein Gesprächs... fällt mir das Wort nicht ein. Also es ist wie ein Gespräch, im Gegensatz jetzt zum Beispiel, ich kenne diese Paargespräche nach Müller, glaube ich, heißt der oder sowas, wo jeder der beiden Partner dann, was weiß ich, eine Viertelstunde Zeit hat zu sprechen und dann kommt der andere dran, eine Viertelstunde zu sprechen und es wird aber nicht aufeinander reagiert. Das ist jetzt da im Dialog anders, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also es ist schon auch so ein... anders wie jetzt so im Dialog, also wenn man klassisch kennt, also wenn wir uns unterhalten, der eine stellt eine Frage, der andere antwortet und man bezieht sich aufeinander, ist jetzt in dem Dialog, den ich kenne, auch nicht ganz so, aber auch nicht so, wie du das jetzt beschrieben hast. Also es ist wie eine Mischform. Wenn man spricht, legt man sozusagen oder sagt man das, was man spricht, in die Mitte. Mhm. Und wenn jetzt eine Frage kommt von einem anderen, also eine konkrete Frage, die kann auch im Raum stehen bleiben. Also die muss gar nicht derjenige beantworten, auf den sie gerichtet ist. Also das Gespräch darf mehr andern, sagen wir da dazu. Mhm. Dass das nicht wie in so einer Sitzung so das Thema nach und nach abgehandelt wird, sondern dass das... Also eine Frage wird sozusagen aufgeworfen, steht im Raum und vielleicht hat ein anderer daraufhin irgendwie eine Idee, die wichtig ist. Also dass man schafft so eine Offenheit oder so eine, also jeder sagt, es ist ein Wichtiges und dadurch, dass man nicht so direkt aufeinander reagiert in diesem Gruppendialog, können so neue Sachen entstehen, neue Ideen.
Und gibt es dann vorher eine festgelegte Reihenfolge, wie die einzelnen Teilnehmer nacheinander drankommen oder meldet sich jeder, der gerade Lust hat oder wie kann ich mir das
vorstellen? Also wenn man zu dem Dialog kommt, dann ist ja normalerweise, hat man Interesse an so einem Austausch und an dem Thema, deswegen geht man davon aus, dass eigentlich alle sprechen möchten. Es gibt am Anfang so eine Einstiegsrunde, da hat man den Stein, der kreist von einem zum anderen. Da geht es vielleicht darum, warum bin ich heute da? Einfach einen kurzen Satz, den man sagt. Das wäre die Einstiegsrunde und der Dialog dann selber ist oft, so wie ich ihn mache, dann offen. Also dass man, der Stein liegt in der Mitte und man sagt, der jetzt was sagen möchte, nimmt sich den Stein in dieser Verantwortung, auf die Gruppe zu achten. Und wenn ich den Stein habe, dann spreche ich von mir, von meinen Erfahrungen, von meinen Empfindungen und werde nicht so allgemein, dass ich über irgendwas spreche oder dass ich auch, man kann ja auch von sich unpersönlich sprechen. Also dass man so eine Meinung vertritt, dass man sagt, ich finde das einfach gut, wenn man täglich dass ich mit dem Hund Gassi geht oder also dass man so allgemein über sich spricht. Beim Dialog, das ist auch die Herausforderung, dass man wirklich eine Erfahrung, eine Geschichte erzählt, die man direkt erlebt hat. Und das fasst man so in der Regel zusammen, ich spreche von mir und ich spreche von Herzen. Und dadurch sollte sich das auch so ja, irgendwie aufs Wichtigste beschränken. Mhm. Und wenn dieser Gedanke ausgesprochen ist oder das Wichtige, dann lege ich den Stein wieder ab. Und ich sage nicht, ach, das wäre auch noch und die Geschichte. Und dass man sich versucht, eben selber auch so aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und dann legt man den ab und dann kann der nächste Beitrag genau auf das Bezug nehmen oder ganz was anderes sein.
Okay.
Und das ist dann für die Zuhörer irgendwie auch spannend. Und dann kann sein, dass der Fünfte sagt, das, was vorher kam, das wirkt immer noch in mir nach, jetzt möchte ich dazu was sagen. Mhm. Und da entsteht irgendwie so was Interessantes und eben auch ja, was Neues und was Bereicherndes. Mhm. Das ist in dieser Gruppenerfahrung so schön.
Du begleitest ja solche Dialoge. Wenn jetzt jemand sich gar nicht an die Regeln hält, weil er einfach von seinen Gefühlen gerissen wird oder weil er oder sie das einfach so gewöhnt ist, so unpersönlich über irgendwas zu sprechen, anstatt von sich selbst. Gehst du dann da rein und hilfst mit Fragen oder lässt du es dann laufen?
Also für mich ist das auch so ein bisschen ein Reinwachsen in diesen Dialog und wie gehe ich mit dem um? Also von der Haltung generell ist es eigentlich so, dass ich nicht interveniere. Mhm. Und eben, dass man davon ausgeht, jeder versucht es so gut, wie er kann. Und also jeder hat auch die Bereitschaft, das umzusetzen. Mhm. Und das ist nämlich auch wahnsinnig schwierig. Also weil wir das nicht gewöhnt sind, so in unserem Alltag zu sprechen. Also die Dynamik, dass einer dann doch ziemlich viel spricht oder doch unpersönlich wird, das fällt dann so unter den Hauptsatz, also dass es kein richtig und falsch gibt. Also
braucht ganz schön viel Vertrauen.
Ja, und auch Eigenverantwortung. Also ich hatte letztes Mal im Dialog auch so eine Situation, da also da war sozusagen der Dialog noch gar nicht beendet und dann ist so eine ganz konkrete Frage an Gegenüber gerichtet worden. Und dann habe ich das in dem Moment auch gelassen, also weil das ja auch störend, also ich will nicht als Belehrender, du machst das jetzt falsch, auftreten, sondern das darf halt dann auch sein. Oder was ich schon manchmal gemacht habe, wenn so ganz am Anfang der Stein nicht genommen wird, da gibt es auch so Hemmungen, dass manche sagen, das finde ich irgendwie so Kindergarten, da mit dem Stein reden. Dass mir das aber wichtig ist, dann gebe ich den Stein einfach ohne einen Kommentar in die Hand.
Also ich glaube, dass dieser Stein, ich habe mich jetzt da gerade, während du berichtet hast, so ein bisschen reingefühlt und ich glaube, dass dieser Stein super wichtig ist, eben um dem Gesagten Gewicht zu verleihen. Deswegen ist es ja auch so schön, dass es ein Stein ist. Und auch für das Thema Selbstverantwortung. Weil wenn ich wirklich aufstehe und diesen Stein an mich nehme, dann kann ich mich nicht mehr so irgendwie dahinter verstecken, dass ich so nebenher irgendwas sage, sondern dann tue ich es ganz gezielt. Und das trägt mit Sicherheit sehr dazu bei, dass die meisten sehr viel eigenverantwortlicher mit ihrem Redebeitrag umgehen, als sie es machen würden, wenn sie einfach so reden würden.
Ja, Und ich habe echt so einen schweren Stein, den habe ich mal hier im Boden, genau um dieses Gewicht des eigenen einfach zu spüren, genau. Mhm. Und auch, es entsteht eben dadurch auch so eine Ruhe, die den Dialog auch ausmacht. Du bist fertig und legst dann den Stein in die Mitte und dann setzt du dich wieder auf den Stuhl. Allein dadurch entsteht so eine Ruhezeit, die in einem Gespräch, in so einem Schlagabtausch nicht da ist.
Ich bin mir ganz sicher, es lauschen jetzt einige mit dem Gefühl, oh, wie schön wäre das, in meiner Familie mal so eine Art von Gespräch, von Dialog zu erleben, dass jeder einfach wirklich sich zeigen kann. Ist das geeignet, das zu Hause einfach zu tun mit der Familie, oder braucht es da professionelle Begleitung dafür?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall geeignet. Was ich bei mir in meiner Familie erlebt, dass das, also mein Mann findet das affig, die Vorstellung, dass wir da im Kreis so gekünstelt beieinander sitzen und mit so einem Stein dann reden.
Macht er trotzdem mit?
Nee, also ich kann das, also diese Dialogform so eigentlich nicht daheim anwenden. Also ich wende es für mich an. Ich versuche einfach diese Haltung für mich mir bewusst zu machen und also ja so zu reagieren, wie ich das im Dialog gelernt habe, und auch nicht nur drüber zu reden. Also das war am Anfang auch ein großes Konfliktpotenzial. Ich habe immer so geschwärmt vom Dialog und er hat erlebt, ne, aber du machst das einfach nicht. Du fällst mir ständig ins Wort oder du redest nur von dir oder und da finde ich, also das ist so ein sehr großes Übungsfeld, einfach das, was ich so im Dialog so gelassen und üben kann, das wie in so einem Schutzschonraum, dass ich mir das dann einfach auch zu Hause vornehme, und jetzt, das ist wie so ein Next Level, versuche ich das dort auch anzuwenden.
Ich finde es gerade super erfrischend, dass du deinen Mann damit so sein lassen kannst und nicht ihm jetzt praktisch die Schuld dafür zuschiebst, dass du dieses super Werkzeug in eurer Familie ja nicht anwenden kannst, weil er sich ja sperrt. Ist dir das von Anfang an gelungen, oder war da am Anfang schon viel Frust dabei, als du gemerkt hast, du kannst es nicht in die Familie tragen oder nicht in der Form in die Familie tragen?
Ja. Ja, ich habe schon, ich glaube, ich habe auch viel geweint. Ich dachte mir immer, das ist so schön für mich und ich würde es so gern. Und fände es einfach so viel leichter oder einfacher, wir würden das machen. Aber es ist ja eben trotzdem möglich. Also ohne Stein und ohne, dass wir im Kreis sitzen. Und wenn ich einfach für mich diese Haltung immer wieder mir bewusst macht, also er macht dann mit, also dann entstehen die schönsten Gespräche zwischen uns, wenn ich schaffe, in dieser Haltung zu sein.
Hast du es dann mal mit deinen Kindern alleine ausprobiert?
Auch nicht. Nee, es ist, ja, also im Familienalltag mache ich es, ja, versuche ich einfach diese Haltung für mich mir, also sehr bewusst einzunehmen oder mich drin zu üben, immer wieder.
Wobei ich mir schon vorstellen kann, also gerade für wirkliche Konfliktsituationen, wo es wirklich Ärger in der Familie gibt, kann das wirklich super heilsam sein. Und da denkst du, ist es schon machbar, das auch als Laie sozusagen einfach anzuwenden. Gibt es denn da irgendwie eine Internetseite oder ein Buch oder irgendwas, wo jemand, der jetzt da interessiert ist, das nochmal genauer nachlesen kann?
Ja, also es gibt also mehrere so Dialogbegleiter, gibt es auch so Kurse, wo man den Dialog auch kennenlernen kann. Und ich selber versuche, eine Homepage von mir zu gestalten, indem man mich findet als Dialogbegleiter.
Nein, du versuchst nicht, du hast mir versprochen, bis zur Ausstrahlung ist
gestimmt. Da gibt es
dann. Dann wird die natürlich verlinkt.
Genau, man findet mich auf meiner Homepage. Ich reise gern an. Ich komme in jede Familie. Also ich glaube, dass das sehr gut in der Familie funktionieren kann, wenn jemand dazukommt und wenn da alle Lust drauf haben. Mhm. Genau, und dann gibt es ein Buch, soll ich das mal hochhalten, das heißt Dialogische Intelligenz.
Okay, das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes.
Ja. Gut. Genau, und da stehen sozusagen diese ganzen Regeln, das gibt 10 oder 12 Regeln drin und um die es geht und auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte und die Haltung, die da dahinter steckt, einfach um so ein bisschen einzutauchen in dieses, um was geht's denn? Genau, das fand ich sehr ansprechend und gut.
Das heißt also auch, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, nicht diese Situation hat, dass er oder sie sagt, ja, ich hole mir jetzt da jemanden, der wirklich den Konflikt begleitet oder so, ich brauche da irgendwie eine größere Lösung, dann ist es auf jeden Fall wertvoll, sich damit zu befassen und so wie du es eben auch machst, diese innere Haltung zu haben und sich durch die Regeln, die es gibt, immer wieder dran zu erinnern. Also die Regeln, das ist ja eher das für den Verstand und die innere Haltung, das fürs Herz. Und ich persönlich liebe ja auch Regeln und irgendwelche Modelle und sowas, weil es einfach meinen Verstand mitnimmt. Und das fällt mir dann einfach viel, viel leichter.
Ja, genau. Der holt dann einfach da ab, wo man halt ist, das Vertraute und gibt einem so eine Brücke für da, wo man hin möchte. Dafür sind diese Regeln ganz gut. Und was ich so schön finde an den Dialogregeln, also dass man die so bildlich so aufmalt. Und ich mache das auch sehr gern vor einem Dialog, dass ich mir da viel Zeit nehme und die eigentlich immer wieder neu mal. Und dass ich mich dann schon so einstimme auf den Dialog und das dann auch so angepasst habe. Einmal habe ich es in der Arbeit im Team geführt oder einmal war ich bei... das war so ein, da haben sich Elternpaare, die treffen sich seit 20 Jahren, glaube ich, als das hat als Familienkreis gestartet und die sind jetzt halt die Kinder erwachsen und die treffen sich immer noch, die Elternpaare, so regelmäßig zu so Treffen, wo sie sich zu einem Thema unterhalten und die eine davon hat den Dialog bei mir kennengelernt und hat dann gesagt, ach, das wäre für unsere Runde doch auch was Schönes, könntest du da dazukommen und genau. Und so mache ich.
Also das war ja dann eher keine Konfliktlösung, sondern es war einfach, weil es schön ist.
Genau, weil man einfach, also sie hat gesagt, unsere Gesprächskultur ist nicht immer die beste. Ich glaube, so hat sie es ausgedrückt. vielleicht auch, dass manche einfach viel sprechen oder halt auch so allgemein sind und ihr was. Also sie hat den Dialog einfach auch gern kennengelernt, dass man einfach in so ein gutes Miteinander kommt.
Mhm. Ja. Hört sich richtig schön an. Und auch gerade das mit den, maximal noch 1 oder 2 Regeln und das dazugehörige Bild mit uns teilen?
Ja, Bild müsste ich noch holen gehen.
Das reicht auch zu beschreiben.
Ja, genau. Also das eben für einen Sprecher, die Hauptregel ist dieses sprich von Herzen und bring es auf den Punkt. Mhm. Und dann die Zuhörerregeln, die ich vor allem benutze, ist das, was ich schon gesagt habe mit der Wäscheleine. Und dann gibt es den radikalen Respekt, den ich auch ganz wichtig finde. Und das heißt eben radikaler Respekt, weil das heißt, es geht um die Wurzel, also der geht ganz tief. Das ist nicht so ein Respekt, der irgendwie aufhört, dass man sagt, ja, das respektiere ich schon, aber, und dann kommt das eigene, also man geht sozusagen unter sein eigenes Aber und nochmal weiter tiefer. Und da habe ich dann einen Baum, wo man einfach sieht, dass der weit sich nach unten verwurzelt. Mhm. Und dass man da einfach versucht, in so eine Haltung zu kommen, wenn ich das Gegenüber wäre oder wenn ich das Gleiche erlebt hätte, die gleiche Geschichte in meinem Leben erlebt hätte, die gleichen Erfahrungen gemacht hätte, dann würde ich wahrscheinlich das Gleiche sagen oder denken oder also, dass man in so eine Verbindung kommt und den anderen, auch wenn es einem noch so strange vorkommt, da größtmögliches Verständnis irgendwie aufzubauen.
Und also diese Bilder, die sind auch in dem Buch schon mit mitgeliefert sozusagen.
Ja, genau. Also die haben dort ganz schöne, das sind sehr künstlerische, abstrakte Bilder, die, schau mal schnell, ob ich eins finde. Finde ich sehr schön.
Gehen jetzt dann natürlich nur diejenigen, die das YouTube-Video anschauen und nicht die, den Podcast sehen.
Genau, das heißt zum Beispiel, sprich von Herzen. Mhm. Also, dass das auch so zusammengeht. Oder das symbolisiert die Offenheit. Mhm. Genau, und meine Bilder, die ich mache, also ich habe immer so vier eigentlich in der Mitte liegen, in meiner, ja, die sind so konkreter, da gibt es die Wäscheleine, also so, ich mag so was Bildliches. Mhm. Oder eben den Baum mit dem radikalen Respekt, dass man sich da gleich dran erinnern kann.
Ja.
Oder ich habe auch so einen Rahmen, der, also da gibt es einen Bilderrahmen und der ist leer, also da ist innen drin weiß und das, was von außen so reindrängt, das wird nach außen gehalten. Also einfach dieses sich frei machen und dem anderen gut zuhören können.
Weil ich glaube schon allein das, gerade mit Kindern, mal hin und wieder eine von diesen Regeln zu besprechen und dann das Symbol irgendwo an die Küchenpinnwand oder an den Kühlschrank zu kleben, glaube ich, kann echt ganz schön viel verändern in der Familie. Also dass diese Idee mit den Bildern gefällt mir gerade total gut.
Ja, einfach selber sich dran erinnern, ne? Sobald man vorbeiläuft.
Ja.
Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, dieses, wie kann man es denn im Alltag machen, wenn es hoch hergeht? Also da muss man sozusagen die Regeln selber in Anspruch nehmen, dass wenn einem ständig dazwischen geredet wird, dass man sagt, ich möchte es aber, lass mich aussprechen, ich möchte es sagen. Also da ja, muss man einfach dann selber für sich eintreten und diese Regeln. Oder dass der eine sagt, nee, aber das ist doch unmöglich oder das kannst du, nein, aber das ich finde es so. Für mich ist das so. Und also da muss man das irgendwie halt einfach mehr.
Das ist auch ein super wichtiger Punkt. Also das will ich nochmal so richtig rausstellen. Selbst wenn keiner in deiner Familie mitmacht und dich heute hier angesprochen hat, dann kannst du es dennoch für dich umsetzen, indem du dich selber dran hältst und indem du für dich einstehst, dass die anderen sich dir gegenüber auch an diese Regeln halten. Weil im Prinzip sind es ja ganz natürliche Regeln des liebevollen und wertschätzenden Miteinanders. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie vom Himmel gefallen ist oder so, sondern das ist ja und ist hier nur in Worte gefasst und in einen Rahmen gebracht. Ja, total wertvoll, der Aspekt. Mhm. Ja, das war jetzt ganz schön viel. Ich fasse es nochmal zusammen, was mir jetzt gerade noch so als die wichtigsten Punkte, die wir vielleicht auch im Alltag umsetzen können, im Gedächtnis geblieben ist. Und wenn du was ergänzen magst, unterbrich mich bitte einfach, Gabriele, oder wenn ich was falsch sage, natürlich auch. Also was ich auf jeden Fall mitnehme, ist zum einen schon mal der Gedanke, wir setzen uns gezielt gemeinsam in einen Kreis, was natürlich wunderbar ist, wenn deine Familie dafür offen ist, das zu tun, ob das jetzt mit Begleitung ist oder ohne. Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist dieser gestaltete Mittelpunkt, den ich unglaublich kraftvoll finde, wenn ich mir klar mache, dass es darum geht, eben etwas von mir in die Mitte zu legen und eben nicht ständig sich gegenseitig was zuzuschieben. Also ich kenne das natürlich mit diesem die Mitte gestalten. Ich mache das auch selber, wenn ich mit Menschen zusammenkomme. Mache ich leider ja nicht mehr so oft. Und ich wusste noch nie, dass es diesen Hintergrund hat. Das hat mir gerade nochmal echt richtig gut gefallen. Auch das mit dem Stein, was sich sicherlich auch wunderbar am Esstisch umsetzen lässt, denke ich mir gerade so, wenn es mal wieder so total durcheinander geht und jeder ständig eben dazwischen redet, dann wirklich zu sagen, jetzt hole ich mal den Stein. Ich glaube, der ist jetzt gerade wichtig, sich den gegenseitig zu geben. Ja, und dann jetzt zu guter Letzt, auch wenn gar keiner mitmacht und sich alle weigern, den Stein zu nehmen oder sich in den Kreis zu setzen, dann haben wir es in der Hand, beziehungsweise wir haben es im Herzen, die Grundhaltung des Dialogs in unseren Alltag zu bringen, indem wir selber einfach die Regeln verinnerlichen und uns dran halten und die ja auch für uns in Anspruch nehmen. Super wertvoll. Ich glaube, allein mit dem, was wir oder was du uns heute hier geschenkt hast, kann jeder jetzt 3 Wochen lang mindestens arbeiten.
Ja.
Zum Abschluss, was ist denn das Wichtigste für dich, was du gelernt hast aus deiner Arbeit mit dem Dialog? Hm. Oder das Wichtigste, was du auch den Hörerinnen noch mitgeben kannst?
Es ist mir jetzt mit dem, was du gerade nochmal zusammengefasst hast, so gekommen, dass diese Ruhe und die Gelassenheit eigentlich so wie das Grundfundament ist, die ich im Dialog kennengelernt habe und die es auch braucht, also damit man das auch im Alltag überhaupt anwenden kann. Oder dass ich für mich auch gebraucht habe. Ich muss in so eine gewisse Ruhe und Gelassenheit und Leichtigkeit, Entspannung kommen, damit überhaupt dieses Miteinander, dass man es schön miteinander haben, sein kann. Wenn ich im Stress bin und genervt und in dem Zeitdruck, dann kann ich mir vornehmen, so, jetzt rede ich von Herzen. Also das,
ja, das didaktisch absolut perfekt, weil damit wären wir wieder am Anfang bei uns selbst ankommen, was einfach die wichtigste Grundvoraussetzung ist. Eine wundervolle Schlussbotschaft. Danke dir von Herzen, liebe Gabriele. Und ich verlinke deine Webseite unter dem Beitrag, die noch zu entstehen hat. Und natürlich gerne auch deine E-Mail-Adresse, damit sich interessierte Hörerinnen dann an dich wenden können. Mhm. Und wenn es für dich bereichernd war, uns zu lauschen, dann habe ich natürlich wie immer die Bitte, teile die Folge fleißig mit all deinen Freundinnen und Freunden und auf allen Kanälen, die dir zur Verfügung stehen. Ich bin jetzt gerade am Weiterdenken, weil die Folge etwas später ausgestrahlt wird, gibt es gleich wieder ein Interview. Ich weiß allerdings noch nicht genau, mit wem, weil ich nämlich in der Sommerpause bin, jetzt wo die Folge ausgestrahlt wird. Und deswegen gibt es da Interviews. Und wenn du keines davon verpassen willst, denn ich kann dir auf jeden Fall jetzt schon versprechen, es sind lauter wundervolle Frauen, die ganz viel zu teilen haben in den Gesprächen, dann abonniere am besten meinen Newsletter, denn da erinnere ich immer an den Podcast. Und das findest du natürlich auch in den Shownotes, wo du das tun kannst. Ja, vielen Dank nochmal, Gabriele, und ich wünsche allen Hörerinnen und dir noch einen wundervollen Tag.
Danke für die Einladung.